Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen beim Info vom Donnerstag, dem 26. Februar auf Rabe. Heute steht die ganze Sendung im Zeichen der globalen Menschenrechte. Zuerst die schlechten Nachrichten. 2014 war ein Katastrophenjahr, das sagen verschiedene Menschenrechtsorganisationen. Sowohl Amnesty International als auch die kunstschaffenden Organisation Free Muse. Wir schauen uns in zwei Hintergrundbeiträgen auch die Fälle an, die nur wenig Platz in der Weltöffentlichkeit erhalten. Dann die gute Nachricht. Eine Protestbewegung für die Einhaltung der Rechte von Flüchtlingen hat Erfolg. Der anerkannte Flüchtling und türkische Regimekritiker Musaf Racunbay darf zurück in die Schweiz und wird nicht von Griechenland an die Türkei ausgeliefert. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info.
Zuerst die Nachrichten des Tages. Soeben hat das SECO, das Staatssekretariat für Wirtschaft, bekannt gegeben, wie viel Kriegsmaterial die Schweiz letztes Jahr ausgeführt hat. Für über eine halbe Milliarde Franken wurden Waffen und anderes militärisches Material an 72 Länder geliefert. Gegenüber dem Vorjahr fand eine Zunahme von ungefähr 100 Millionen Franken statt. Die Zahlen zeigen aber auch, dass Kriegsmaterialexporte nur einen sehr kleinen Teil der Warenexporte generell ausmachen, nämlich nur gerade ein Viertel Prozent. Das SECO berichtet auch, dass die Schweiz in verschiedenen Ländern Kontrollen durchgeführt hat, dass Kriegsmaterial nicht weiter exportiert wird. Laut dem SECO fand im letzten Jahr kein Missbrauch statt. Vor einem Jahr hatte die SRF Rundschau aufgedeckt, dass die Terrormiliz Islamischer Staat Handgranaten der Schweizer Rüstungsfirma RUAG besaß. Diese wurden offenbar von den Vereinigten Arabischen Emiraten weitergegeben. Über eine Protestaktion der Gruppe Schweiz ohne Armee XOA berichten wir voraussichtlich morgen im Info. Wir bleiben gerade beim Thema, allerdings geht es nicht um die Ausfuhr, sondern die Einfuhr von Kriegsmaterial. Soeben hat ein Bündnis von israelkritischen Organisationen eine Petition bei der Bundeskanzlei deponiert. Mehr als 28.000 Menschen fordern den Bund auf einen Kauf von Drohnen zu verzichten. Das VBS will für eine Viertelmilliarde Franken sogenannte Hermes 900 Drohnen vom israelischen Luftfahrtkonzern Elbit kaufen. Die Petitionäre und Petitionärinnen finden, die Schweiz solle ein Zeichen gegen die Verletzung des Völkerrechts durch Israel zeigen. So wurden diese Drohnen laut der Organisation Drone Wars auch in den Luftangriffen letztes Jahr verwendet. Bei Angriffen auf den palästinensischen Gazastreifen durch Israel wurden mehr als 1000 Menschen getötet, worunter viele Zivilpersonen. Die Angst vor bankrotten Sozialwerken, die oft von rechten Parteien geschürt wird, scheint unbegründet. Das zeigt eine neue Publikation der Eidgenössischen Finanzverwaltung EFV, die heute veröffentlicht wurde. Die Sozialwerke haben vor einem Jahr mit Überschüssen abgeschlossen. Etwas weniger rosig sieht es für die sonstigen öffentlichen Finanzen auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene aus. Die Finanzen der öffentlichen Hand verzeichnen kleine Defizite und das wird im Moment wohl noch eine Weile der Fall bleiben. Dies hange vor allem mit der Sanierung von diversen Staatspensionskassen zusammen. Auch die zusätzliche Verschuldung der öffentlichen Hand hat leicht zugenommen, sollte sich laut der EFV aber stabilisieren. Im internationalen Vergleich ist die Schweiz im Mittelfeld, was die Staatsverschuldung betrifft. Würde jetzt schon abgestimmt, hätten die beiden Initiativen wohl keine Chance. Laut einer Hochrechnung von GFS Bern würde die Energie statt Mehrwertsteuerinitiative der Grünliberalen deutlich abgelehnt. Auch bei der CVP-Initiative zur Stärkung der Familie wäre tendenziell mit einem Nein zu rechnen. Die beiden Abstimmungen finden am 8. März statt. Würden die Vorlagen angenommen, drohten dem Bund große Finanzlöcher. Die Rabe-Infobeiträge zu beiden Abstimmungen gibt es auf soundcloud.com/radiorabe. Den direkten Link dazu gibt es auch auf rabe.ch unter der Rubrik Rabe-Info. Zum Wetter. Morgen Freitag wird nass, tagsüber ist mit Regen, am frühen Morgen und am Abend mit Schneeregen zu rechnen, das bei maximal 4 Grad. Übermorgen Samstag zeigt sich dann trotz Wolken meist wieder die Sonne, es bleibt kühle 4 Grad, am Sonntag regnet es dann wieder.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Ein katastrophales Jahr sei es gewesen, das Jahr 2014, wenn wir die globale Menschenrechtssituation anschauen. So kommentiert die Menschenrechtsorganisation Amnesty International ihren Jahresreport. Betroffen sind nicht nur die üblichen Verdächtigen wie Syrien oder China, sondern auch viele neue Konfliktherde. Und betroffen sind auch scheinbar menschenfreundliche Staaten wie die Schweiz und die EU, insbesondere deshalb, weil sie oft sehr unmenschlich mit den Menschen umgehen, die aus den Krisenherden der Welt geflohen sind. Die UNO, insbesondere der Sicherheitsrat, sei gefordert, mehr zu handeln statt zu verhindern. Das ist eine zentrale Schlussfolgerung des Berichts. Ich habe mit Alexandra Karle von Amnesty International gesprochen und wollte wissen, warum genau bezeichnen Sie das letzte Jahr als Katastrophenjahr?
Wir haben mal festgestellt, dass die Formen bewaffneter Gewalt immer brutaler werden, besonders von nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen. Wir denken da an den sogenannten Islamischen Staat im Irak und in Syrien, an Boko Haram in Nigeria, an die Al-Shabaab-Milizen, die immer schlimmere Gräueltaten begehen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich große Krisenregionen, wo auch Regierungen gegen ihr eigenes Volk vorgehen, wie in Syrien seit Jahren oder auch der Konflikt in der Ukraine. Und das führt nicht nur dazu, dass immer mehr Menschen in Kriegs- und Krisengebieten leben müssen, sondern auch immer mehr Menschen auf der Flucht sind.
Sie haben jetzt Konflikte angesprochen, die zumindest eine große Medienpräsenz haben, über die die Öffentlichkeit auch spricht. Gibt es denn auch neue Krisenregionen, die weniger wahrgenommen werden von der Weltöffentlichkeit?
Ja, natürlich gibt es die, zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik. Da gibt es 5000 Tote und das, obwohl es internationale Truppen vor Ort gibt. Es wird gefoltert, vergewaltigt und Massenmorde sind an der Tagesordnung. Wir versuchen immer wieder durch unsere Berichte auch in den Medien darauf aufmerksam zu machen. Doch leider findet es kaum Gehör. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Regionen auf der Welt, zum Beispiel auch den Südsudan, wo 10.000 Zivilpersonen getötet worden sind und 2 Millionen auf der Flucht sind. Das sind Regionen, die leider nicht so im Licht der Öffentlichkeit stehen.
Wenn wir die Situation quasi vor der Haustüre anschauen, fällt sicher auf, dass ein Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist letztes Jahr. Bei einem Krieg gehören Menschenrechtsverletzungen quasi zur Tagesordnung. Lenkt dieser Konflikt aber auch ein wenig ab von anderen Problemen, die in Europa herrschen? Ich denke jetzt zum Beispiel an Weißrussland. Im Moment finden dort die Ukraine-Friedenskonferenzen statt. Allerdings hat ja Weißrussland nicht gerade eine sehr weiße Weste.
Nein, Weißrussland ist natürlich immer ganz oben auf unserer Beobachtungsliste. Wir sind dort für sehr viele Gewissensgefangene immer wieder aktiv. Wir wissen, dass das weißrussische Regime die Meinungsfreiheit komplett unterdrückt, dass abweichende Meinungen von Regimekritikern so beantwortet werden, dass die im Gefängnis verschwinden, oft jahrelang nach unfairen Gerichtsverfahren. Weißrussland ist wirklich immer wieder im Fokus. Unsere Arbeit, genauso wie auch andere Länder, die eben nicht jetzt jeden Tag in der Medienberichterstattung auftauchen.
An welche Länder denken Sie jetzt da?
Ja, ich denke zum Beispiel auch an viele Länder in Latein- und Südamerika, allen voran Mexiko. Sicherlich hat man über das Verschwinden der 43 Studenten berichtet, aber dass dort Folter und Mord immer noch an der Tagesordnung sind, dass es der Regierung immer noch nicht gelingt, Gerechtigkeit für die Opfer herzustellen, auch das ist uns natürlich ein ganz großes Anliegen.
Soweit die Einschätzungen von Alexandra Karle von Amnesty International. wie die Schweiz Menschenrechte verletzt, erläuterte sie gestern in den Nachrichten des Rabe-Infos. Den Podcast der gestrigen Sendung gibt's ebenfalls auf rabe.ch.
Rabe-Info.
Wie wir soeben gehört haben, war das letzte Jahr ein katastrophales Jahr, was die Menschenrechte betrifft. Nicht nur politisch aktive Menschen stehen zunehmend unter Druck, sondern auch Kulturschaffende, Neonazis, islamistische Gruppierungen und autoritäre Regimes. Sie alle bedrohen das Grundrecht auf künstlerische Freiheit. Fast 240 Angriffe von staatlicher Zensur über Drohung bis zu Haft und Mord dokumentierte die Organisation Free Muse im letzten Jahr. Und das ist nur ein winzig kleiner Teil aller Fälle weltweit. Free Muse mit Sitz in Kopenhagen unterstützt bedrohte Kunst- und Musikschaffende weltweit und publiziert jährlich die Free Muse-Statistik, mit der sie Angriffe auf die künstlerische Freiheit dokumentiert. Wilmar Rall berichtet.
Für die Organisation Free Muse ist klar, für Drohung und Gewalt gegen Kunst- und Musikschaffende gibt es keinerlei Rechtfertigung. Die Praxis von autoritären Regimes wie China, Iran oder Russland, kritische Stimmen wegzusperren oder gar zu töten, verurteilen sie aufs Schärfste. Weniger eindeutig sei der Fall bei der Zensur. Zensur ja oder nein, diese Frage sei wesentlich komplexer, sagt Free Muse Geschäftsführer Ole Reito.
There are very different reasons. What we frequently see in states like China or Russia is that
in Ländern wie China, Pakistan oder Russland zensurieren die Behörden meist aus politischen Gründen. Bei den in Europa dokumentierten Fällen hingegen geht es meist um Hassreden. Und Hassreden sind eine sehr heikle Sache. Es kommt auf die Definition an. Grundsätzlich haben alle das Recht auf künstlerische Freiheit, aber es gibt Ausnahmen in den internationalen Abkommen. In Schweden beispielsweise gab es Fälle von Kunstschaffenden, die zu weit gegangen sind. Wir dokumentieren diese Fälle, das heißt aber nicht, dass wir Hassreden verteidigen. Das tun wir nicht, aber es ist wichtig zu sehen, in welchen Ländern es welche Probleme gibt.
Nach dem Terroranschlag in Paris ist in Europa die Debatte wieder heftig entbrannt, wie weit künstlerische Freiheit reicht und wo ihr allenfalls Grenzen gesetzt werden müssen. Ole Reiter von Free Muse meint, dass künstlerische Schaffende für grundsätzlich nicht eingeschränkt werden und vor allem nicht durch Androhung von Gewalt.
Gewaltdrohungen gegen europäische Kunst- und Musikschaffende kommen jüngst nicht mehr nur von sogenannt islamistischen, sondern vermehrt auch von rechtsextremen Gruppierungen. In Schweden beispielsweise gab es sehr viele Drohungen gegen Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die die Neonazi-Problematik angesprochen haben. Das ist ein neues und sehr gefährliches Phänomen. Denn es führt automatisch zu Zensur und vor allem zu Selbstzensur. Wenn du dich bedroht fühlst, wenn du Angst hast, dass sie wissen, wo du wohnst, wo deine Kinder in die Schule gehen, dann entscheiden die meisten über heikle Themen fortan zu schweigen.
Was hier sehr viel besser funktioniert als in vielen außereuropäischen Ländern, ist laut Ole Reiter die behördliche Zensur. Das Rechtssystem funktioniere grundsätzlich gut und garantiere dafür, dass alle vor Gericht klagen können, falls sie sich angegriffen fühlen. Und falls sie mit dem Urteil nicht einverstanden seien, könnten sie es weiterziehen an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
An example of this is Turkey. I mean, many artists have been imprisoned and have.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Türkei. Viele Kunstschaffende werden festgenommen und weggesperrt, weil sie beispielsweise die Problematik der kurdischen Minderheit ansprechen. Free Muse arbeitet seit über 10 Jahren mit dem kurdischen Musiker Ferhat Tunç zusammen. Und jetzt hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Türkei endlich dafür verurteilt, Ferhat Tunç zensuriert und verhaftet zu haben und hat die Türkei verpflichtet, ihm eine Entschädigung zu zahlen. Dieser Fall aber geht zurück aufs Jahr 2003. Leider ist dieser langwierige Weg über die Gerichte heute das beste System, das wir haben, und wir respektieren das.
Das große Problem an diesen Gerichtsurteilen ist nun, dass sie sich stets auf einen konkreten Fall beziehen. In diesem Fall auf Ferhat Tunç. Die türkische Regierung muss diese Entschädigung zahlen, was aber nicht heißt, dass sie fortan auf Zensur, Repression und Inhaftierung von Musik- und Kunstschaffenden verzichtet. Dazu meint Oli Reiter:
That can only be changed through political processes.
Damit sich das ändert, braucht es einen langen politischen Prozess. Es braucht einen intensiven Dialog der anderen Mitgliedsländer des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte mit der Türkei. Aber natürlich, manchmal bleibt Kunst- und Musikschaffenden nichts anderes übrig, als ihr Land zu verlassen. Und was wir tun können, ist ihnen sichere Rückzugsorte zu garantieren.
Die größten Einschränkungen künstlerischer Freiheit in Europa ortet Freemuse in der Türkei und in Weißrussland. In vielen außereuropäischen Staaten aber sei die Situation viel schlimmer. Die 240 von Freemuse dokumentierten Fälle seien nur ein Bruchteil aller Fälle von Zensurgewalt und Gefängnisstrafen für Musikschaffende.
Let's take the example of Northwest Pakistan. All since the time when the Taliban took control in areas.
Nehmen wir zum Beispiel den Nordwesten von Pakistan und Teile von Afghanistan. Als die Taliban dort regierten, war Musik komplett verboten. Auch in den von der IS oder von Boko Haram kontrollierten Gebieten in Syrien, Nigeria oder Nordmali waren Musik und Film die ersten Bereiche, die angegriffen wurden. Dort können wir nicht mehr von Einzelfällen sprechen, dort wird die künstlerische Freiheit der ganzen Gesellschaft eingeschränkt. Die Zahlen in unserer Statistik sind also im Vergleich zur weltweiten Problematik verschwindend klein.
So the numbers we have in statistics are in comparison to those affected very small numbers.
Soweit Oli Reito, Geschäftsführer der Organisation Freedom of Musical Expression, kurz Freemuse. Mehr Infos gibt's im Netz unter www.freemuse.org.
Rabe Info.
Im Moment gilt sie immer noch als Hoffnung für das linke Europa, die neue Syriza-Regierung in Griechenland. Einige sind zwar enttäuscht, dass Griechenland bei den Verhandlungen über die Schulden gegenüber der Eurogruppe weitgehend eingeknickt ist, andere jedoch sind guten Mutes, dass es Griechenland immerhin mit den Menschenrechten, insbesondere den Rechten von Flüchtlingen, wieder etwas besser macht. Ein konkretes Beispiel macht Hoffnung. So haben die griechischen Behörden entschieden, Muzaffer Acunbay wird nicht an sein Heimatland die Türkei ausgeliefert, sondern darf in die Schweiz zurückkehren. Muzaffer Acunbay ist türkischer Staatsbürger und lebt seit 10 Jahren als anerkannter Flüchtling in der Schweiz. Der türkische Regimekritiker wurde im Juli in den Ferien bei einer Straßenkontrolle in Griechenland aufgrund eines internationalen Haftbefehls der Türkei verhaftet. Im November beschloss das griechische Gericht, ihn an die Türkei auszuliefern. Dagegen protestierte in den letzten Monaten ein breites Unterstützungskomitee in Athen, Hamburg und auch in Bern. Mit Erfolg, der Rekurs gegen Acunbays Auslieferung wurde gut geheißen. Karin Bachmann hat Simone Marti vom Unterstützungskomitee für Muzaffer Acunbay gefragt, ob sie das Urteil überrascht hat.
Ja, wir haben das natürlich gehofft, dass das so kommen wird und ja, eigentlich auch ein bisschen erwartet, weil es schon ziemlich daneben gewesen wäre, wenn ein politisch anerkannter Flüchtling dann zurück in sein Land, aus dem er geflohen war, hätte zurückkehren müssen und dort ihm dann eben lebenslange Haft droht. Aber von dem her sind wir natürlich sehr erleichtert, hat das nun auch geklappt nach seiner langen Zeit.
Dann haben Sie davon erfahren, dass jetzt Muzaffer Acunbay nicht an die Türkei ausgeliefert wird?
Also es war ja so, dass die Gerichtsverhandlung eigentlich schon auf den 13. Februar angesetzt wurde und dann wurde sie von den griechischen Behörden noch einmal eine Woche verschoben. Und weil sie noch ein Dokument brauchten, auch von der Schweiz anscheinend, um wirklich dann bestätigen zu können, dass Mustafa Acunbay ein politisch anerkannter Flüchtling in der Schweiz ist. Und die Schweizer Behörden haben das dann noch einmal bestätigt und an der letzten Gerichtsverhandlung am letzten Freitag wurde er dann, also war das Urteil dann definitiv, dass er nicht an die Türkei ausgeliefert werden wird. Und jetzt hoffen wir eigentlich, dass er so schnell wie möglich aus der Haft entlassen wird in Griechenland und zurückkehren kann in die Schweiz.
Mustafa Acunbay ist der türkische Staatsbürger, lebt seit 10 Jahren als anerkannter Flüchtling in der Schweiz. Und vor seiner Reise nach Griechenland im letzten Frühling kontaktierte er ja die Schweizer Behörden und erkundigte sich, ob auf Interpol ein Haftbefehl existiert. Das FEDPOL verneinte, doch Mustafa Acunbay wurde dann gleich bei der Einreise in Griechenland trotzdem verhaftet. Wie konnte das passieren?
Diese Interpol-Datenbank, da hat man insoweit Zugriff, dass anscheinend die Schweizer Behörden dort abgecheckt haben, ob sein Name dort auftaucht oder nicht. Und eben bei einer ersten Überprüfung haben sie seinen Namen nicht gesehen und haben ihm dann einen Brief geschrieben, dass sie den Namen nicht gesehen haben, aber dass sie nicht für seine Sicherheit garantieren können, dass er halt dann trotzdem auf eigene Gefahr nach Griechenland geht. Ich denke, das ist auch ein bisschen die Problematik dieser Interpol-Datenbank, dass es ja nicht sein kann, dass ein politisch anerkannter Flüchtling dann dort nicht gestrichen wird und sein Name immer noch dort auftaucht.
Mustafa Acunbay wurde ja im April in den Ferien in Griechenland verhaftet, also beinahe seit einem Jahr ist er in Griechenland in Haft, obwohl er eigentlich politisch anerkannter Flüchtling ist in der Schweiz. Hätte sich die Schweiz mehr bemühen müssen, in ihrer Ansicht nach, dass er freikommt? Oder wie schätzen Sie so die Behörden, die Schweizer Behörden in diesem Fall ein?
Ja, also ich denke, das, was man sieht, ist, dass diese Behördengänge extrem langsam gehen und dass es jetzt doch so ist, dass Acunbay über 3/4 Jahre oder noch länger in Haft verbringen muss und dass ein Tag Haft schon relativ lange ist. Und in dem Sinne würde ich sagen, dass diese diplomatischen oder auch anderen Behördengänge zu langsam sind für diesen Fall jetzt und auch für andere Fälle. Und ich denke schon, dass auch dieser öffentliche Druck, es gab in mehreren Städten Demonstrationen, die auch forderten, dass man mehr Druck macht auf die griechischen Behörden und dass man Acunbay auf keinen Fall an die Türkei ausliefern, sondern dass das vielleicht etwas bewirkt hat, dass jetzt auch die Behörden ein bisschen schneller oder mehr Druck ausübten auf Griechenland und es so zu diesem Urteil gekommen ist.
Soweit Simone Marti vom Unterstützungskomitee für Mustafa Acunbay.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 26. Februar auf Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es morgen Freitag, wie immer um 11. Dann wird uns der Anwalt Willi Egloff mit einem neuen Radioblog beglücken und wir sprechen noch einmal über das Thema Menschenrechte und bringen es in Verbindung mit dem Tourismus. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar Ahl und Karin Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Rest der Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.